Es kann sein, dass ihr den einen oder anderen Vogel zwitschern hört, dass es ein bisschen windig ist oder auch ein Auto vorbeifahren wird. Grund ist, ich sitze hier am Klostergang 4 am Kulturquartier Schauspielhaus und zwar an den drei Stadtraumboxen. Eigentlich sind das die Schaukästen für das Schauspielhaus gewesen. Und ihr werdet es mitbekommen haben, seit 8 Jahren finden hier in schöner Regelmäßigkeit Ausstellungen statt. So wird es auch wieder eine neue geben, die heißt Sitzen lassen von Inken Reinhardt. Und wie es der Zufall will, die Künstlerin sitzt mir gegenüber. Hallo, Frau Reinhardt.
Hallo, Herr Rucke.
Manche Neugier schauen jetzt vielleicht schon, ein paar Kinder kommen ja gerade vorbei. Und wir können ja mal beschreiben, wir sitzen ja hier, eine Schubkarre zwischen uns und da sind Schrauben drin, da ist eine kleine Bohrmaschine, liegt da noch so ein Stück, wie so eine Fußbodenleiste, sieht so aus, ein Stück Holz einfach. Und das Schöne ist, das muss man vielleicht so ein bisschen, wir sind ja ein auditives Medium, den Hörer und Hörern erklären, die Stadtraumboxen, die sind ja immer da, das sind wie so 3 Quader, die befüllt werden können und sie selber befüllen gerade. Ist das der besonders schöne Teil der Arbeit, das selber zu basteln, oder ist es eher der anstrengende Teil der Arbeit?
Nein, das ist wirklich eher der schöne Teil der Arbeit, weil kann man auch sehen, ob das funktioniert, was man sich vorher vielleicht schon so gedacht hat, oder ob es nicht funktioniert und dann ändert man ein bisschen was. So, ich habe gestern angefangen und habe erstmal hier so ein bisschen die Boxen wieder hergerichtet, weil da ja vorher ein anderer Künstler ausgestellt hat und ja, da habe ich noch ein bisschen was richten müssen und habe mit den Stühlen, mit denen ich ja arbeite, auch in diesen Stadtraumboxen, habe ich dann im Haus ein bisschen probiert, damit ich, also das Wetter war zwar sehr schön, aber das kann dann auch irgendwie so ein bisschen langwierig sein, wenn man draußen ist bei Wind und Wetter. Genau, und dann habe ich so Konstellationen gefunden, von denen ich dachte, die würden ganz gut hier reinpassen. Also ich habe mit gebrauchten Stühlen gearbeitet. Die habe ich vorher über eBay Kleinanzeigen hier in Erfurt gekauft. Und netterweise hat ein Mitarbeiter vom Haus die dann abgeholt. Und 1 oder 2 Stühle sind auch direkt aus dem Fundus des Hauses. Da liegt ja und steht noch sehr viel rum. Genau, also das war mein Arbeitsmaterial sozusagen.
Ihr Arbeitsmaterial und auch Ihre Arbeitsmethode verraten Sie ja gerade so ein bisschen. Ich wollte eigentlich fragen, wie das ist. Sie leben ja nicht in Erfurt, sondern in Berlin. Und wie das ist, Sie haben Kontakt hier zu den Menschen vom Kulturquartier Schauspielhaus. Die fragen Sie an. Und da war so meine Vorstellung, Sie lassen sich da vielleicht erstmal Fotos von den Stadtraumboxen schicken und die Maße natürlich und planen dann von Berlin aus, dass Sie genau 8 Stühle in die eine Box zum Beispiel reinstellen. Aber ich höre raus, das entsteht spontan und ist auch vielleicht Prinzip Ihrer Arbeit.
Ich arbeite seit über 20 Jahren sehr viel mit Möbeln, also speziell mit DDR-Schrankwänden, die ja sicherlich viele kennen von Ihnen. Und da ist das Arbeiten auch, also irgendwie so, das ist eigentlich eine Mischung aus gezielt vorbereiten und dann aber spontan auf Räume und Situationen reagieren, weil nicht überall kann man das Gleiche machen. Und genauso ist es eigentlich auch hier mit den Boxen. Das war tatsächlich so. Also ich habe natürlich Bilder bekommen und ich habe mir das auch angeschaut und dann fängt so ein bisschen so der Prozess an, dass man so überlegt, also was kann man hier machen, was passt inhaltlich, was vielleicht aber auch mit meiner Arbeitsweise zu tun hat. Und so kam ich auf Stühle. Also so, ich habe mich auch in anderen Arbeiten schon mit Stühlen beschäftigt. Das waren vorher so eher, also einmal für eine Serie von Collagen so Designerstühle, wo ich dann irgendwie auch aus Abbildung neue Werke geschaffen habe, aber so von daher kommt so dieses Interesse an so Formationen von Stühlen, weil in diesen Katalogen, mit denen ich gearbeitet habe, die Stühle natürlich so arrangiert waren und es gab dann so Gruppen von Stühlen und also und das das fand ich interessant, also wie werden die Stühle so arrangiert und dann kommt noch dazu jetzt mal so rein inhaltlich, also das war ja mal ein Schauspielhaus, also auch ein also auch Veranstaltungen finden ja meistens statt, also indem irgendwo was auf der Bühne gezeigt wird und die Zuschauer sitzen auf Stühlen. Und genau, und diese Stühle hier speziell, also das habe ich den Annoncen entnommen, waren zum Teil in der Gastronomie, also wo ja auch immer mehrere oder viele Stühle der gleichen Art stehen, ne? Also die stammen eben auch noch aus DDR-Zeiten und die haben jetzt wahrscheinlich die letzten Jahre oder Jahrzehnte in irgendwelchen Lagern verbracht, unbenutzt und ich habe sie praktisch jetzt wieder so ein bisschen reaktiviert.
Ich kann mir vorstellen, das haben Sie ja immer schon verraten, ne, dass Stühle ja auch viel über uns aussagen. Wir sitzen oft und haben mit Stühlen mindestens einmal am Tag zu tun. Und wir werden jetzt nicht so viel verraten. Wir können ja sagen, kommt zur Vernissage, 18 Uhr am heutigen Freitag, eben zum Klostergang 4 und besucht bis zum 5. Januar eben diese Ausstellung Sitzen lassen von Inken Reinhardt. Denn wir können es hier nur beschreiben und wollen sowieso nicht mehr tun, aber Stühle, die können ja alt und neu sein und wie Sie gerade sagen, die geht es ja, glaube ich, in all diesen Aspekten auch vielleicht auch darum, habe ich herausgehört, aus was gebraucht, was zu machen und aufzuzeigen, dass wir ja Dinge auch immer wieder verwenden und, naja, es ging jetzt ein bisschen hochtrabend, in neuen Kontext stellen.
Mhm. Ja, so ist es eigentlich auch, aber auch, ne? Also das mache ich ja auch mit den Möbeln, also die kommen sozusagen aus dem reinen Privatraum in den öffentlichen Raum, ob das jetzt eine Galerie ist oder ich habe auch schon Installationen sozusagen wirklich so wie hier draußen gemacht und dann bekommen die einfach eine andere Bedeutung und das ist sowieso immer seltsam, wenn so was ganz Privates irgendwie plötzlich so draußen steht, ne? Also so, das war ja auch der Fall, so bin ich überhaupt auf die DDR-Schrankwände gekommen, als diese Schrankwände massenhaft nach der Wende auf der Straße standen. Und das war irgendwie auch ein ganz beklemmendes Gefühl, also dass man sich so, also so plötzlich von dem trennt, was man... Ja, also worauf man ja zum Teil jahrelang gewartet hat, was zu DDR-Zeiten, glaube ich, nicht wirklich billig war. So, und also die Sachen sind für mich dann schon immer aufgeladen, ne, mit Erinnerungen oder mit, ja, also die haben dann schon auch irgendwie eine Bedeutung, ne, auch wenn ich die jetzt nicht im Detail benennen könnte, aber also die sind auf jeden Fall keine, dann für mich keine neutralen Objekte.
Formation ist schon gefallen, der Begriff Transformation vor allen Dingen auch beschäftigt Sie, Umbrüche und DDR hören wir heraus, Sie sind selber in Jena in Thüringen geboren. Wie sind Sie, irgendwann findet ja jeder Künstler, jede Künstlerin zu Ihrem Thema, wie haben Sie dazu Ihrem Thema gefunden, dass Sie das so beschäftigt?
Das war tatsächlich, also das habe ich ja schon angedeutet, also dieser Moment nach der Wende, aber also jetzt auch noch nicht mal nur unmittelbar nach der Wende. Angefangen habe ich so um das Jahr 2000 und zwar war ich in Berlin in einem Humana Kaufhaus, zweistöckig und da standen diese Möbel in Straßen, also wirklich in solchen Massen, dass mich das schon, also das war sehr skulptural und das, ich komme eigentlich gar nicht so aus der Bildhauerei oder ich habe vorher eher wirklich auf dem Blatt gearbeitet. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich dann angefangen habe, tatsächlich zu sagen, so jetzt muss ich daraus was bauen. Und für mich war das dann plötzlich ein Material, was sozusagen unendlich, also bis heute, also mir sind mittlerweile über 20 Jahre vergangen, zur Verfügung steht, weil immer noch über eBay Kleinanzeigen, Schrankwände zum Beispiel, eigentlich mehr verschenkt werden, also nicht gar nicht mehr verkauft, weil... mittlerweile wahrscheinlich die Kinder oder die Nichten und Neffen Wohnungen ausräumen müssen von Verwandten, die ins Heim gehen oder gestorben sind.
Ich vermute, dass Sie auch da Erinnerungen der Kindheit, der Jugend haben, weil im Grunde zumindest in ostdeutschen Haushalten war die Schrankwand Standardinventar.
Ja, genau so ist es. Also bei meiner Mutter, die noch immer in Jena lebt, stehen, glaube ich, 3 Schrankwände immer noch. Also und das sind immer noch die gleichen. Also meine Mutter hat sie nicht entsorgt oder meine Eltern damals. Genau, und bei meiner Oma standen sie. Also es gibt sicherlich Ausnahmen, aber ich glaube mal, also diese Möbel, die kannte wirklich jeder. Und jeder hat eine Geschichte dazu zu erzählen. Also das habe ich eben selber auch erlebt, als ich auf dem Alexanderplatz mal eine relativ große Installation gebaut habe und da kamen wirklich sehr viele Menschen vorbei und haben mir ihre Geschichten erzählt zu diesen Schrankwänden. Also die wussten die Namen noch und ja, das, also so, da habe ich eigentlich auch erst verstanden, was da so passiert, ne, eigentlich durch so eine gesellschaftliche Transformation auch.
Gegen Ende des Gesprächs auch die Frage an Sie, gesellschaftliche Transformation, das spielt ja heute mehr denn jene Rolle, diese Jahre 89, 90, die friedliche Revolution, diese Transformation. Wie haben Sie die Jahre 89, 90 selbst erlebt?
Dazu muss ich sagen, ich war in Berlin und zwar war ich schon in West-Berlin. Also ich bin ein Jahr vor der Wende ausgereist und habe das natürlich irgendwie schon verfolgt, auf jeden Fall, aber ich hab's nicht mehr persönlich so erlebt, also was da los war. Also ich habe es tatsächlich wirklich nur über die Medien mitverfolgt und war dann selber überrascht, als als dann die Mauer fiel.
Also muss ich jetzt nochmal nachfragen, da waren Sie etwa 23, 22, als Sie dann ausgereist sind. Sind Sie damals schon selber ausgereist mit Ihren Eltern und die sind dann zurückgekommen oder wie war das?
Ich bin selber ausgereist. Also meine Eltern waren in Jena und ich habe einen Ausreiseantrag gestellt auf Familienzusammenführung und zwar mit jemandem, der auch aus Jena war und und dann ging das relativ schnell, also was man aber eigentlich nicht absehen konnte. Also ich habe eigentlich auch damit gerechnet, dass dieser Antrag abgelehnt wird und dann war für mich klar, dann ist es so. Also weil ich das so erlebt habe in Jena, dass es so eine Art Agonie gab. Also ein großer Teil meines Freundeskreises ist ausgereist, schon zum Teil 83 oder die Jahre später und der andere Teil saß auf gepackten Koffern und hat eigentlich nichts mehr gemacht. Also das war nur noch ein Warten und das fand ich sehr bedrückend.
Ausreiseantrag war der offizielle Weg, eben auszureisen von der DDR und dann in die Bundesrepublik zu gehen. Aber in dem Moment, wenn man den Antrag stellt, hat man ja noch eine Weile warten müssen, bis der bewilligt wird. Und das war für die Betroffenen keine schöne Zeit. Wie haben Sie die denn erlebt?
Bei mir waren das glücklicherweise nur 3 Monate. Also insofern, und eben wie ich vorhin schon sagte, ich habe diesen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt und da, woher ich das wusste, weiß ich nicht mehr. Aber also da war klar, dass man nach 3 Monaten oder nach einem halben Jahr entweder eine Zu- oder eine Absage bekommt. Das heißt, ich wusste, also irgendwie meine Wartezeit ist ungefähr ein halbes Jahr und dann weiß ich, ob ich gehen kann oder ob ich bleiben werde. Und ich eben hatte mir gesagt, also wenn dieser Antrag negativ beschieden wird, dann werde ich mich irgendwie arrangieren.
Das ist erstmal so ein Abschied, ein ziemlich krasser Einschnitt dann auch im Leben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich war damals tatsächlich, wie Sie sagten, 23 und das ist, also wenn ich mir das jetzt so überlege oder wenn ich, mein Sohn ist jetzt 26, der wohnt noch bei mir. Ich bin mit 18 ausgezogen und bin mit Anfang 20 nach Berlin gezogen und ich habe gearbeitet, also ich habe mein Leben irgendwie, auf eine Art meinen Lebensunterhalt selber verdient. Aber trotzdem war das, also so dieses Wissen darum, dass die Eltern zurückbleiben, das war schon hart. Obwohl ich glaube, also ich kann das eigentlich erst im Nachhinein, also jetzt, wo ich selber auch ein Kind habe, wirklich nachvollziehen, wie es meinen Eltern damals gegangen sein muss. Also dass die natürlich schon sehr traurig waren und besorgt waren, das kann ich, also das habe ich geahnt. Aber also wie tief das geht, das weiß ich eigentlich erst, seitdem ich selber Mutter bin. Und glücklicherweise haben meine Eltern, also für die hatte das keine Konsequenzen, aber es gab durchaus, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass sie irgendwie beruflich Nachteile gehabt hätten. Ne? Also so, dass sie vielleicht irgendwie, vielleicht nicht die Arbeitsstelle verloren hätten, aber irgendwie runtergestuft werden oder wie auch immer. Also dass sie schon irgendwie auf eine Art hätten belangt werden können für das, was ich entschieden habe.
Heute Abend die Ausstellungseröffnung in den Stadtraum Boxen am Klostergang 4 sitzen lassen. Für Sie ist das ja auch was Besonderes, wenn Sie jetzt hier in Erfurt das den Leuten auch präsentieren. Ein paar Leute werden ja auch kommen, auch ein paar Passanten und Passantinnen. Wie ist das für Sie? Sie haben ja schon einige Vernissagen erlebt, aber was ist das für ein Moment für Sie?
Ich glaube, das ist ein sehr schöner Moment. Also ich habe das ja auch gemerkt. Ne? Also ich mag das ganz gerne, wenn man sozusagen irgendwo so seine Arbeit macht und es kommen tatsächlich einfach Leute vorbei, die normalerweise jetzt vielleicht noch nicht mal in eine Galerie gehen würden. Das ist wirklich was anderes. Also in einem geschlossenen Galerieraum zu arbeiten, der sozusagen wirklich so die Kunst so auch so anhebt, als jetzt hier im öffentlichen Raum, also wo jetzt für viele vielleicht noch nicht mal klar ist, was ich da eigentlich mache. Und also jetzt hier bin ich noch nicht direkt ins Gespräch gekommen, aber also ich kenne diese Situation und ich finde das ganz schön, weil das so die Schwelle so ein bisschen runtersetzt für Leute, die jetzt nicht unbedingt ständig was mit bildender Kunst zu tun haben. Und das sind eigentlich immer so ganz schöne Momente. Also weil die Leute, also da ich eben mit Gebrauchsgegenständen arbeite, da eigentlich immer andocken können.
Wie haben Sie das selber in der Jugend erlebt? Sie haben ja irgendwann relativ früh offenkundig einen Zugang auch zu Kunst gefunden.
Ja, bei mir war das so, also über diese Zirkelarbeit, ne? Also so in der DDR gab es ja so ein ziemlich enges Netz so an also bei mir war es, nannte sich das Volkskunstschule, wo ich so als Kind und Jugendliche hingegangen bin und so gezeichnet habe und Keramik gemacht habe und so bin ich so in die Kunst reingewachsen. Und bei mir war es so, dass meine Eltern zwar selber keine künstlerischen Berufe haben, aber also die haben mich aber immer unterstützt in dem, was ich gerne machen möchte und waren, glaube ich, sehr schon auch kunstaffin so. Und von daher habe ich eigentlich immer Unterstützung erfahren. Und jetzt vom Elternhaus her, also ich kenne das auch anders von Kolleginnen, wo das nicht so ist, also wo das Elternhaus nicht so viel Verständnis hatte. Weil das ist ja im Prinzip, man sagt ja nicht umsonst brotlose Kunst. So, und ich glaube, bei meinen Eltern war das so, die sind so aus der Generation, die den Krieg noch so als kleine Kinder miterlebt haben und die Nachkriegszeit zum Teil in wirklich nicht besonders schönen Verhältnissen, und deren Eltern wiederum, die haben drauf gedrungen, dass sie was Vernünftiges machen, also dass sie einen Beruf ergreifen, der sie ernährt, weil das war damals wirklich irgendwie das Wichtigste. Und da war kein Verständnis für, also meine Mutter wäre zum Beispiel gerne nach Dresden zu Gret Palucka gegangen, aber das durfte sie nicht.
Gret Palucka, muss ich erklären?
Gret Palucka ist eine ziemlich bekannte, also sie hat so freies Ballett unterrichtet. Genau, und da wollte sie hin. Also das war, das so genau kann ich es jetzt nicht erklären, aber genau, also es war schon irgendwie, glaube ich, in der freien Tanzszene auch immer noch so eine bekannte Figur. Und genau, da wollte eigentlich meine Mutter hin, aber sie durfte nicht. Und ich glaube, aus diesen Erfahrungen kam eben auch so dieser Wunsch, dass die eigenen Kinder doch vielleicht das machen können, was sie gerne machen möchten, auch wenn es eben vielleicht jetzt nicht reich macht oder zumindest manchmal, also das gibt auch harte Zeiten, ne? Also wo man so froh ist, dass man die Miete noch zahlen kann.
Inken Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch und deswegen nochmal vielen Dank.
Ja, ich danke auch.